Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Also das ist schon auffällig. Wetten das, TV Total, der Preis ist heiß, ruckzuck. Und tatsächlich heißt dann sogar so die 100.000-Mark-Show. Alle sind oder kommen in diesem Jahr zurück ins Fernsehen. Nostalgie ist in diesen Corona- und Kriegszeiten das, was viele Menschen scheinbar sehen wollen. Sich endlich wieder so fühlen wie damals, als alles noch gut und sicher war. Naja, zumindest fühlt sich das gerne im Rückblick so an. Und deshalb buben nicht nur im linearen Fernsehen diese Nostalgie-Shows, sondern auch in den sozialen Medien und bei den Streaming-Diensten. Zum Beispiel bei der Serie Stranger Things. Gerade ist der erste Teil der neuen Staffel bei Netflix gestartet. Und deshalb hat sich unser Kritiker Julian Ignatowitsch gefragt, woher die Sehnsucht nach dem Vergangenen kommt.
Die neue vierte Staffel der Serie Stranger Things beginnt direkt mit einer Nostalgiefigur, dem Paperboy, der, so auch hier, auf dem Fahrrad durch amerikanische Kleinstadtstraßen fährt und Zeitungen an die Türschwellen der Einfamilienhäuser wirft. Heute gibt es solche Zeitungsjungen fast nicht mehr, aber wir sind in Stranger Things ja auch in den 80er Jahren. Sofort wieder mittendrin, mit Kassettenrekorder, Aerobic-Outfit, Dauerwelle, Fukuhila und dem Rollenspiel Dungeons & Dragons.
Nicht getroffen!
Nein!
Die Freunde Dustin, Mike, Lucas und Max gehen mittlerweile auf die Highschool. Eleven, das Mädchen mit den telepathischen Kräften, ist umgezogen und wird auf ihrer neuen Schule gemobbt.
Oh mein Gott, das tut mir so leid.
Einerseits präsentiert sich die neue Staffel in ihren ersten Folgen noch düsterer und gruseliger.
Chrissy.
Andererseits noch mehr auf das Retro-Feeling fokussiert. Für Medienwissenschaftler Dominik Schrey von der Uni Passau steht Stranger Things stellvertretend für Serien,
die so eine sehr starke nostalgische Ästhetik vor allem haben, also die in der Vergangenheit spielen und die mehr oder weniger stark auch romantisierend verklären, könnte man sagen, und mit verschiedenen Oberflächeneffekten vielleicht auch arbeiten, also zum Beispiel mit Musik, die uns sehr stark an eine bestimmte Zeit erinnert.
Die Vergangenheit liegt in den heutigen Serienwelten wieder voll im Trend. Und gerade die 70er und 80er Jahre sind zurück. Manche Experten erklären das mit dem sogenannten 30-Jahre-Zyklus, also der Tatsache, dass die Autoren, die Serien schreiben, sich gerne an ihre Kindheit und Jugend erinnern, die im Schnitt 30 Jahre zurückliegt. Was 2016 mit Stranger Things begann, hat derzeit mit Serien wie Minx, Dirty Lines, Shining Girls, Winning Time, The Offer oder Gaslit Hochkonjunktur. Zweierlei zeichnet die Produktionen aus.
Also einerseits mit so einem Retro-Stil, mit einer Ästhetik, nostalgische Gefühle anzusprechen und eben auch mit ganz vielen Referenzen auf die Populärkultur der Zeit und andererseits aber genau diese Spaltungsphänomene der Gesellschaft dann dabei thematisieren, also die Folgen des Vietnamkriegs zum Beispiel oder eben die Bürgerrechtsbewegung und so weiter. Also dass man sozusagen heute mit den 70er, 80er Jahren im Prinzip gleichzeitig kritisch sein kann und nostalgisch.
Während Stranger Things die Retro-Ästhetik hervorhebt, steht bei einer Serie wie Gaslit der historisch-gesellschaftspolitische Inhalt im Mittelpunkt. Die Serie arbeitet die Watergate-Affäre auf, aus neuem Blickwinkel.
Wo sind denn alle?
Es gibt keinen Grund, hysterisch zu werden.
Ich rufe meinen Ehemann an.
Nämlich dem einer Frau, Martha Mitchell, die für ihre kritische Haltung gegenüber den Geschehnissen mundtot gemacht werden sollte. Wurden solche historischen Stoffe bislang fast ausnahmslos durch die männliche Brille erzählt, tauchen mittlerweile immer häufiger marginalisierte Perspektiven auf, etwa auch von queeren Menschen, People of Color oder Menschen mit Behinderung. Diskriminierung und patriarchale Strukturen werden sichtbar, die Geschichte zum Spiegelbild unserer Gegenwart, meint Medienwissenschaftler Schrey.
Man sucht natürlich gerade in diesen Serien in der Vergangenheit nach den Vorläufern oder den Vorformulierungen der Konflikte, die wir jetzt eben auch gerade haben. Das kann ja durchaus auch was Produktives sein, also dass man auf die Weise auch versucht, an dem Bild der Gegenwart sozusagen zu schreiben und das zurechtzurücken, indem man eben die Ausschlüsse der Vergangenheit versucht zu revidieren oder Dinge wieder in die Geschichten hineinzuholen, die eben einfach früher nicht dabei sein konnten. Also das, glaube ich, ist schon was man erstmal durchaus positiv empfinden kann.
Nostalgie und kritische Aufarbeitung spielen heute also gleichermaßen eine Rolle. Das war lange anders, mein Schrei, als der Rückblick in erster Linie dem Wohlfühlen dienen sollte.
Die 1950er Jahre sind eigentlich lange Zeit die bevorzugte Epoche gewesen, wenn es darum ging, irgendwie populärkulturell einen nostalgischen Blick zurückzuwerfen. Ja, und das hat natürlich auch naheliegende Gründe. Also die Populärkultur der 50er und 60er Jahre ist eine, die ja sehr stark optimistisch ist, geprägt ist von dem Gefühl, man hat das Schlimmste hinter sich. Ja, die Weltwirtschaftskrise ist vorbei, der Weltkrieg ist vorbei. Eigentlich kann alles nur besser werden. Es fängt eigentlich in den frühen 70ern schon an, dass dann so ein Bruch kommt und man diesen Optimismus verliert.
Wenn wir heute also auf die Zeit zurückschauen, in der der Optimismus und Fortschrittsglaube zu bröckeln beginnt, liegt darin auch der Wille, die Gegenwart und Zukunft besser zu gestalten. Back to the future. Nie war das so treffend wie heute.